Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Können MitarbeiterInnen nicht nur Angestellte, sondern auch potenzielle MitbesitzerInnen werden?
Was würde passieren, wenn die Hierarchien in Unternehmen komplett über Bord geworfen würden?
Und wie wäre es, wenn jede Einfluss und Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens hätte?
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
Hallo, ich bin der Thomas Weers.
Und ich bin Thomas Lorenzen.
Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten. Thomas, Dynamic Shared Ownership. Was hat dich bewogen, dieses Thema heute reinzubringen?
Ich hatte, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, letzte Woche in der Zeit einen Artikel gelesen mit der großen Überschrift: Der Chef, der die Chefs abschafft.
Oha.
Und da ging es um, da ging es um den Bill Anderson, den CEO von Bayer, der ein neues Modell vorgestellt hat, auf dem wir ja nun heute hier zu sprechen kommen wollen, Dynamic Shared Ownership, und im Prinzip ja so die Führungsebenen abschaffen will. Und das hat mich inspiriert.
Und was waren deine Gedanken, als du den Artikel gelesen hast?
Ja, meine Gedanken waren so, oh, jetzt heißt es Dynamic Shared Ownership, da muss ich mal ein bisschen recherchieren, was das denn heißt, weil, sag mal, Auflösen von Führungshierarchien, das haben wir ja auch im New Work Bereich, ne, dass wir möglichst flache Hierarchien haben, dass Verantwortung auf die Mitarbeiter übertragen wird, dass es viel agiler werden soll noch. Und gesagt habe, ja, es hört sich erstmal so an, wie eine Worthülse, die hier geschaffen wird, wo vieles schon drinsteckt, was wir schon kennen.
Also erstmal klingt es nach nichts Neuem. Also wenn ich so erstmal Dynamic Shared Ownership ist natürlich ein tolles Kunstwort. Dynamisch geteilte Verantwortlichkeit, was auch immer das bedeuten mag. Und gibt es da denn irgendwie eine Grundlage für dieses Dynamic Shared Ownership?
Also ich fand es ja erst ganz spannend, meine erste Recherche führte mich dann in den Immobilienbereich, wo ich gedacht habe, was ist jetzt? Also es ist doch ein neues
Wir teilen unsere Häuser miteinander.
Ein neues Organisationsmodell. Nein, im Immobilienbereich gibt es diesen Begriff offenbar auch schon, wollen wir gar nicht weiter vertiefen. Ja. Da geht es eben darum, wenn man sich also beispielsweise eine Immobilie zulegen will, sich das aber so, sag mal, seinem Geldbeutel entsprechend noch nicht leisten kann, kann man so stückweise eben seine Immobilie erwerben und zahlt auf der anderen Seite noch ein bisschen Miete. Und das ist dann eben halt auch so eine Grundlage des Modells. Es geht noch viel weiter, aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen.
Ich merke, das ist deine Kompetenz.
Dankeschön.
Gerne.
Aber so wie es auch in diesem Artikel benannt wurde, da wird eben ein, im Artikel wird er beschrieben als Organisationsvordenker, der Gary Harmel, der jetzt ganz aktuell ein Buch verfasst hat, das nennt sich Humanocracy. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus.
Also auf Deutsch Humanokratie.
Humanokratie, genau.
Klingt so wie Soziokratie, klingt wie Holokratie.
Ja.
Es wirkt so, als wenn da das nächste Kunstwort mit bestimmten Zwecken entwickelt wurde. Was meinst du?
Genau, so Gary Harmel und Michelle Zanini. Ich hoffe, auch das spreche ich gerade richtig aus. Und die haben dieses Buch jetzt gerade in der Veröffentlichung. Also es wird jetzt englischsprachig gerade veröffentlicht. Und die deutsche Version kommt irgendwie Anfang 2025 und wird so überschrieben mit mehr Mensch, weniger Bürokratie, der Schlüssel zum erfolgreichen Unternehmen der Zukunft.
Klingt jetzt für mich nicht wirklich appealing, weil es gibt schon so viele Ansätze von menschlicherer Arbeitsumgebung, menschlicherem Miteinander. Auch wir ja als Transaktionsanalytiker haben für uns ja auch im Blick, dass die Arbeitswelt zu humanisieren oder einen humanisierteren Umgang in der Arbeitswelt zu ermöglichen. Was ist denn jetzt hier so nach deiner Auffassung das Besondere oder das Einzigartige?
Naja, das Spannende in diesem Artikel jetzt fand ich ja, dass sehr viel darüber berichtet wurde, eben die Führungsebenen zu, ja, deutlichst zu abzuflachen. Ich glaube, hier wurde von, es ist jetzt nicht ganz genau, ich glaube, von 13 Hierarchieebenen gesprochen und so weiter und so fort, dass das also deutlich abgeflacht werden soll, dass die Mitarbeiter viel mehr in Eigenverantwortung gebracht werden, also 95% aller Entscheidungen dort getroffen werden sollen, wo sie auch zu treffen sind, und dass eben in schnellen 90-Tageszyklen gearbeitet und geplant werden soll, also dass eben doch wesentlich mehr Dynamik und Innovation gefördert wird. Aber wenn man recherchiert bei diesem Dynamic Shared Ownership, bleibt eines in diesem Artikel nicht beschrieben, nämlich, dass wir neben diesen demokratischeren und partizipativeren Unternehmenskultur ja zum einen die MitarbeiterInnen viel mehr in Entscheidungsprozesse einbinden. Das finde ich ja positiv. Was in dem Artikel nicht rauskommt, ist, dass wir sie zu echten Miteigentümern mit diesem Modell machen wollen.
Das finde ich ein bisschen, das finde ich ja kritisch. Also da werde ich jetzt mal mit dem rebellischen Thomas rein. Also die Mitarbeitenden zu Besitzern des Unternehmens machen, ja, das wäre ein Kollektiv, das wäre eine Genossenschaft.
Ja, genau.
Das wäre eine Genossenschaft. Haben wir schon, können wir. Brauchen wir kein Dynamic Shared Ownership mehr?
Naja, ich finde, das sehen wir ja bei den Vorständen in vielen Aktien, Aktiengesellschaften, so wollte ich jetzt sagen, dass eben halt auch Vorstände ja auch Aktienprogramme bekommen als Beteiligung, als Gewinnbeteiligung am Unternehmen. Also insofern gibt's das, wie du schon sagst, auch schon. Und warum sollen wir das nicht auf Mitarbeiterebene auch einführen?
Ja, aber auch das gibt es, Kollektive, Kommunen. Auch da gibt es Modelle und Konstruktionen, wo die Mitarbeitenden am Gewinn des Unternehmens beteiligt werden. Und das ist jetzt nichts Neues. Also das, ich frage mich gerade, wo ist denn jetzt das Revolutionäre oder das Innovative dieses Ansatzes des Dynamic Shared Ownerships? Ich sehe momentan keinen.
Okay, dann lass uns doch vielleicht erst noch mal so auf die Aspekte des,
okay,
lass es uns abkürzen, des DSOs mal schauen und dann vielleicht noch mal gucken, ob wir, sag mal, Ansätze finden, die neu sind und die erstrebenswert sind. Und wir wollen ja auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, am nächsten oder im späteren Teil auch noch mal gucken, was sagt denn die Transaktionsanalyse auch wieder dazu? Ne?
Oder was bieten wir auch an als Transaktionsanalytiker für diese Thematik?
Genau.
Bei DSO, genau, muss ich gerade noch mal ganz kurz reinkommen. Wenn ich DSO höre, denke ich mir das Deutsche Symphonieorchester und bin dann gedanklich in der Philharmonie. Also ich muss jetzt gerade mal umschwenken. Dynamic Shared Ownership, und das ist jetzt hier Führung.
Genau, wir gehen jetzt mal weg vom Konzert und gehen hin zur Organisation.
Okay.
Okay.
Organisation, Orchester.
Also, Dynamic Shared Ownership. Ich gehe das jetzt mal durch, ne? Also die jeweiligen Aspekte, und dann können wir ja gleich nochmal darüber diskutieren.
Ja, gerne.
Ist letzten Endes ein Modell, was darauf abzielt, eben, wie wir ja gerade schon sagten, die traditionellen Hierarchien aufzubrechen und eben eine demokratische Form der Beteiligung des Eigentums zu fördern. So, und es gibt eben so es gibt 7 Aspekte, die genannt werden. Und das erste ist, was ich benennen will, die gemeinsame Entscheidungsfindung. Also MitarbeiterInnen werden eben aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen.
Okay.
Könnte man jetzt auch sagen, gibt es im Change Management, ist das auch schon ein Modell und so. Also gibt's das überall, ist eben, genau, eines, genau, der Prinzipien.
Ja.
Das zweite, was eben jetzt doch auch zentral ist, finde ich, oder wo du auch schon sagst, naja, das gibt's auch schon, ist die Beteiligung am Unternehmenserfolg. Also MitarbeiterInnen haben die Möglichkeit, eben Anteile am Unternehmen zu erwerben oder durch bestimmte Programme, was ich eben schon sagte, wie Gewinnbeteiligung oder Aktienoptionen am finanziellen Erfolg des Unternehmens teilzuhaben.
Da würde ich jetzt gerne fragen, was passiert, wenn Mitarbeitende sagen, bin ich nicht dran interessiert? dürfen die dann nicht in das Unternehmen einsteigen als Mitarbeitende? Oder weil dann wäre es ja wieder eine Ungerechtigkeit innerhalb des, der Organisation zwischen denen, die sich beteiligen lassen und anderen, die sagen, nö, möchte ich nicht.
Spannende Frage. Also habe ich jetzt so noch nicht recherchiert, was man dann macht, also von der Personalseite her, ob es eine Wahlmöglichkeit gibt, ja oder nein. Und was machen wir, wenn jemand sagt, will ich nicht. Ne?
Oder ich spende es einem sozialen Projekt oder einer karitativen Einrichtung.
Naja, ich denke natürlich auch daran, zu sagen, gut, spenden zum einen, das andere ist aber ja auch, wenn du, hattest ja eben schon gesagt, wenn jemand aussteigt aus dem Unternehmen, kann ich jetzt auch nur aus Erfahrung sagen, beim Management ist es ja so, dass es dann immer auch eine Sperrfrist gibt, bevor du das überhaupt veräußern darfst. Das wäre auch eine Frage, die noch zu beantworten wäre.
Also ich kenne zum Beispiel aus der Startup-Szene, dass Beteiligungen bei Mitarbeitenden, wenn die das Unternehmen verlassen, das Startup, ja, dann haben sie Pech gehabt. Dann verfällt die Option.
Auch das wäre
eine... Ist auch eine Regelung, die man vornehmen kann.
Was dann ja wiederum, sag mal, Bindung ein Stück weit ja auch manipuliert ans Unternehmen. Ne?
Erzwingt, ja, genau, ja. Genau. Eine Art von Kontrolle.
Das Dritte, was genannt wird, ist Transparenz. Also es bedarf wirklich einer offenen und transparenten Kommunikationskultur. Und das wird auch wirklich so beschrieben, dass das eines der entscheidenden Dinge ist. Also Informationen über Unternehmensstrategie, Finanzen, wichtige Entscheidungen und so weiter. Dass das geteilt wird.
Ja, und auch nichts Neues, Thomas.
Nichts Neues und nach wie vor eben eine ganz große Herausforderung. Auch das kann man ja auch nur sagen, findet man im Change Management genauso, ne? Kommunikation, Transparenz, eines der Kernfaktoren, um eben sowas auch nachhaltig erfolgreich zu machen.
Also in meiner Erfahrung ist wirklich diese Transparenz eine der großen Herausforderungen für die Mitarbeitenden. Mhm. Aber anderes Thema.
Vierter Aspekt ist Verantwortungsübernahme. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Zentrales, wo du gerade eben schon sagst, habe ich die Wahlmöglichkeit, Aktien zu nehmen oder nicht oder Beteiligungen auch abzulehnen. Und hier geht es ja auch wirklich um Verantwortungsübernahme. Das heißt also wirklich durch die Teilhabe am Eigentum und an den Entscheidungen eben sich deutlich stärker verantwortlich für den Erfolg des Unternehmens zu fühlen.
Das ist doch eine Idealformulierung. Das ist ein Ideal, was gelebt wird. Menschen sind nicht perfekt. Und jeder versteht unter Verantwortungsübernahme etwas anderes. Was machen wir, wenn jemand sagt, ich übernehme doch meine Verantwortung hier und die andere Person sagt, nö, für mich ist es nicht so.
Naja, und ich glaube auch, dass das auch eine Herausforderung in dem Sinne ist, genauso wie diese Beteiligung am Unternehmen, habe ich eine Wahlmöglichkeit zu sagen,
ja.
Oh nö, das möchte ich gar nicht, ne? So, also das glaube ich ist auch gleichzeitig eine große Herausforderung. Ja, das Fünfte wirst du auch gleich wieder sagen, habe ich schon gehört. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Also es wird eben gesagt,
ja, kennen wir aus dem agilen Kontext.
Das darf ich es erst nochmal erzählen, danke.
Ach so, ja, bitte.
Dass die Dynamic Shared Ownership fördert eben eine agile und flexible Organisationsstruktur. Da haben wir es ja schon, agil, ne?
Ja, ja.
Die sich eben schnell an Veränderungen am Markt und an die Umgebung anpasst. Ja, es wird im Artikel auch so beschrieben, dadurch, dass ich eben die Verantwortung verlagere runter in das Team, was im Zweifel oder was eben im Idealfall mit dem Kunden im Kontakt ist, kann man sich natürlich viel schneller an.
Ja, und das funktioniert.
An Marktgegebenheiten, Marktveränderungen anpassen. Wird ja auch schon dieses Unternehmen Haier zitiert, hier mit alles, was weiß ist, was sie herstellen, vom Kühlschrank bis zur Mikrowelle, die eben halt auch sagen, dadurch haben wir eine rasante Innovationskraft. Ne?
Ja, und das ist ja auch im agilen Kontext schon bewiesen, dass diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auch Innovation ermöglicht, und zwar in einem wirklich schnellen Ablauf.
Mhm. Mhm.
Das ist so, ja.
Ja. Der sechste Aspekt, der genannt wird, ist die kollaborative Kultur. Ich habe immer Schwierigkeiten, das auszusprechen. Also
kollaborative Kultur.
Dankeschön.
Nee, meinst du kollaborative Kultur?
Ja, richtig.
Okay.
So, also gemeinschaftlicher Ansatz, der gefördert wird, bei dem Zusammenarbeit und Teamarbeit wirklich im Vordergrund stehen. Und hierdurch wird eben ein unterstützendes Arbeitsumfeld geschaffen, in dem die Stärken und Fähigkeiten jedes Einzelnen genutzt werden.
Ja, haben wir im agilen Kontext auch und ist bestätigt und ist bewährt. Kollaboration ermöglicht gerade in der digitalen Welt des Arbeitens gute kollaborative digitale Werkzeuge, wo Menschen auf Plattformen miteinander arbeiten und auch vernetzt sind. Also funktioniert, ja.
Und der siebte und letzte Aspekt, den ich reinbringen möchte hier, ist die Weiterbildung und Entwicklung. Also dass eben ganz klar in Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen investiert wird und dass das auch mitentscheidend ist, eben Mitarbeiter zu ermutigen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, um dann eben besser an den Unternehmenszielen nochmal mehr beitragen zu können.
Ja.
Ja, ist doch aber gut, oder?
Soll ich meinen Satz sagen, Thomas?
Ja, gerne. Sag doch mal deinen Satz.
Kennen wir doch schon. Ich meine, auch jetzt Weiterbildung und die Menschen weiterqualifizieren, das ist ja Teil unseres Alltags, also meines Alltags. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also für mich als Coach und lehrender Transaktionsanalytiker ist ja die Qualifizierung von professionellen Kompetenzen und von Persönlichkeitsentwicklung, das machen wir ja schon seit Jahren. Also das ist ja jetzt im Grunde, es klingt so, als wenn ein Sammelsurium von Prinzipien zusammengefasst worden sind und die Zahl 6 ist dabei rausgekommen und dann hat man gesagt,
nee, 7.
Sind 7, okay. Dann haben wir die 7 Prinzipien der DSO und die 7 Prinzipien, wenn wir die jetzt umsetzen, dann wird unsere Organisation einfach der Highflyer werden. Also das wird der Überflieger werden, die Organisation wird erfolgreich, die wird innovativ, die wird einfach unangefochten von allen anderen sein.
Ja, so klingt das und viele sind ja auch schon drauf angesprungen,
ja,
und bieten ja schon Angebote und Weiterbildungsmöglichkeiten. Grundsätzlich
denke ich mir,
finde ich es aber ja auch ein interessantes Modell. Interessant finde ich, dass wir ja bei der Recherche hier zu unserer Aufnahme heute ja mal geguckt haben, was heißt denn eigentlich Humanocracy oder Humanokratie? Und wir haben ja nicht wirklich eine Definition gefunden, ne? Also ich glaube, du hast auch keine gefunden.
Also ich habe keine gefunden und deswegen glaube ich, dass es wie Soziokratie und Holokratie ein neu entwickeltes Wort ist für etwas, was man vielleicht sonst andersweitig nicht beschreiben kann.
Ja.
Und ich meine, Humanokratie würde ich damit verbinden, dass es gibt keine Strukturen oder keine Hierarchien und nur der Mensch ist da.
Genau. Und sie wird eben sehr in den Gegensatz zur Bürokratie gestellt, in dem, was man so findet.
Ach, jetzt haben wir also, das ist sozusagen halt jetzt der Antipode, das ist der Böse. Ja. Die Bürokratie ist das Böse. Jetzt haben wir ja den Feind gefunden.
Ja, die Bürokratie ist die Konzentration auf die Ordnung und die Rationalität.
Genau.
Und behindert natürlich individuelle Innovation und Motivation. Also, es wird ja so wirklich so beschrieben, es unterdrückt ja sogar Innovation und Motivation.
So wird es da dargestellt? Bürokratie unterdrückt?
So ist es zu lesen.
Wahnsinn.
Ob es dann wirklich so ist, da sind wir ja.
Ist eine Positionierung.
Anderer Meinung. Genau.
Ja, okay. Aber kann man ja erstmal so schreiben.
Und trotzdem denke ich, wenn man diese Aspekte sieht, dann gibt es doch ja schon auch Vorteile, ne, oder? Also ich finde schon, dass
definitiv.
Es ja, wenn ich für Eigenverantwortlichkeit, Beteiligung, wenn ich also dafür offen bin und meine MitarbeiterInnen dafür gewinnen kann, finde ich schon, ja, das kann die Motivation, das Engagement fördern. Und die Innovationskraft, das kann ich auch nachvollziehen, dass es dadurch gesteigert wird.
Bin ich ganz bei dir. Und auch die Herausforderungen sind die altbekannten. Wie gehe ich mit unterschiedlichen Lerntempi um? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Entwicklungstempi um bei den Menschen? Wie beurteile oder bewerte ich Entwicklung? Wie können Kompetenzen und Fähigkeiten gestärkt werden, empowered werden? Wie können, ich sag mal, förderliche Strukturen? Und da würde ich jetzt ganz gerne hier widersprechen, weil ich glaube, dass wir Menschen in der Zusammenarbeit, wir brauchen Strukturen, förderliche Strukturen. Und ich glaube, wir brauchen ein minimal, sozusagen eine Minimalstruktur, in der wir uns aufhalten, um Innovation, Kreativität und Gestaltungsfreiheit dann auch zu genießen oder auch uns zu ermöglichen.
Ja, da haben wir ja auch schon ein transaktionsanalytisches Modell, ne? Strukturierung unserer Zeit, da ist das ja im Prinzip auch wunderbar drin.
Ja.
Wunderbar drin erfasst.
Und ich finde, wir Menschen, ne, also wenn wir Menschen brauchen Rituale in unserer Zeitstruktur, wir brauchen Verstreuung und Ablenkung und wir brauchen den Rückzug. Und wir brauchen auch Intimität und Austausch. Und das ist alles in unserer Zeit auch strukturiert. Also daher finde ich dieses zu behaupten, dass Bürokratie oder Strukturen eigentlich Innovation oder das Menschsein unterdrücken oder verhindern, finde ich schon eine steile These.
Innovation und Motivation, naja. Wie denken wir denn über Stärkung der Unternehmenskultur?
Wo möchtest du darauf hinaus?
Es wird auch als ein Vorteil genannt, wenn ich eben eine Beteiligung der MitarbeiterInnen ermögliche, ihnen mehr Verantwortung gebe und eben Entscheidungen treffen lasse und sehr, ja, ich hatte es gerade schon gesagt, sehr eigenverantwortlich da unterwegs bin und die Menschen auch, du hast es eben auch schon gesagt, das ist auch ein zentrales Element dieser Systematik, Menschen zu empowern. Also wirklich auf Augenhöhe zu sehen, sie als Mensch zu sehen. Also meine, das spricht uns ja aus dem Herzen als Transaktionsanalytiker. Kann ich mir schon vorstellen auch, dass dadurch die Unternehmenskultur gefestigt wird.
Definitiv, bin ich ganz bei dir.
No?
Auf jeden Fall. Also Kultur, wenn diese Aspekte Teil der Unternehmenskultur sind, dann habe ich eine stärkende, förderliche Umgebung, in der Menschen sich wohlfühlen, sich gern engagieren, Verantwortung übernehmen, innovieren, ja. Und gleichzeitig auch ihre Herausforderungen haben mit Interessenskonflikten, mit persönlichen Konflikten, mit Zielkonflikten. Also ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn Menschen zusammenarbeiten oder Menschen zusammen etwas gestalten, kreieren, dass da immer irgendwelche Konfliktpotenziale sind. Und das meine ich jetzt nicht negativ.
Nee, das wird auch als Herausforderung beschrieben. Ne? Konfliktpotenzial hat das, weil eben das ganz viele Menschen verantwortlich sind. Dadurch wollen natürlich auch ganz viele Menschen mitreden. Und das birgt eben halt auch Konfliktpotenzial. Ne?
Ja, und das erinnert mich so ein bisschen an die Basisdemokratie. Also wenn du das jetzt gerade so sagst, viele Menschen wollen teilnehmen an den Entscheidungen und dürfen teilnehmen. Sie haben die Erlaubnis, an den Entscheidungen teilzunehmen. Das wäre basisdemokratisch. Das heißt, ich rufe alle Mitarbeitenden zusammen zu einer Entscheidung und mache Handzeichen. Oder, ne, also wie wäre das dann? Wäre dann Dreiviertelmehrheit, ganz einfache Mehrheit oder gibt es eine Minderheitenregelung? Ne, also das wäre dann für mich auch so eine Thematik. Wie geht die Organisation dann damit um, wenn halt nicht 100% der Mitarbeitenden sagen, oh ja, die Entscheidung ist toll.
Das wird auch als eine Herausforderung beschrieben, die Komplexität bei Entscheidungsfindungen. Dadurch, dass eben viele Menschen einbezogen werden, ne, wollen eben halt auch viele ihre Dinge eben einbringen. Und das würde eben halt auch herausfordernd sein, dass es unter Umständen Entscheidungsprozesse verlangsamt oder auch komplexer macht. Das ist ja in diesem Artikel etwas, dass eine Führungskraft etwas kritisch zu Wort gekommen, die eben sagte, wir verbringen mittlerweile 80% unserer Meetings damit, zu klären, wer entscheidet und wer berichtet wohin. Ob das jetzt 80% sind, sei mal dahingestellt, aber es wird dort eben halt auch als ein Erfahrungswert offenbar schon benannt.
Und ich glaube, dass diese neuen Erfahrungswerte dann auch gemacht werden, wenn halt basisdemokratisch miteinander Entscheidungen vorangetrieben werden, dass dann ganz andere Entscheidungsfindungsprozesse stattfinden, weil sie ja nicht mehr hierarchisch stattfinden, sondern sie finden dann über andere Wege statt. Und da gibt es dann informelle Macht, da gibt es persönliche, also da gibt es ja dann auch Machtstrukturen, die sich dann da aufzeigen und durchschlagen, ist meine Fantasie.
Also ja, die Verteilung von Macht und Verantwortung, meinst du das?
Ja, zum Beispiel.
Ja, das hab ich auch so dran gedacht. Das könnte ja auch eine Herausforderung werden, wenn es eben ein CEO oder ein wie auch immer zusammengesetzter Vorstand über die zentrale Steuerung entscheidet. Ja, also einmal eine zentrale Steuerung es gibt und es gibt aber dezentrale Verantwortung. Also das, da finde ich, entsteht auch ein Spannungsfeld, oder?
Definitiv entsteht ein Spannungsfeld. Und dann würde ich jetzt als externer Berater, wenn ich jetzt in diesen Prozess hineingerufen würde, würde ich mit den ko-kreativen TA-Prinzipien agieren und würde mit den ko-kreativen TA-Prinzipien ein gemeinsames Bild erzeugen innerhalb der Organisation, um dann Entscheidungsfindungen bewusster zu ermöglichen.
Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf, dass im Prinzip ist jetzt eine Doppelung, aber dass die ko-kreativen Prinzipien hervorragend auf dieses Modell passen und gleichzeitig ja auch eine Herausforderung darstellen. Ich mag nochmal zurückkommen auf diese Unternehmenskultur, weil ich das ja schon gesagt habe. Ich kann mir vorstellen, dass es die Unternehmenskultur stärkt, wenn wir nach diesen Aspekten und Prinzipien und vor allen Dingen eben auch diesem Empowerment der MitarbeiterInnen eben fokussieren, dass dann aber ja, wenn alle so ausgerichtet sind auf diesen Unternehmenserfolg, ja vielleicht auch das wiederum zum Nachteil oder nach außen hin zum Nachteil gereicht, indem eben alle nur noch der Performance und der Rendite unterstellt sind. Also das, was man ja beispielsweise...
Ist das jetzt ein Gedanke von dir oder was?
Das ist ein Gedanke von mir. Das erleben wir ja auch, dass, sag mal, in den Vorständen von Aktienunternehmen oftmals in den Medien wir das wiederfinden, zu sagen, die richten alles auf den kurzfristigen Profit des Unternehmens aus, um eben eine erfolgreiche, in Anführungsstrichen kurze Zeit in diesem Unternehmen zu verbringen.
Ja. Und wo möchtest du jetzt gerade hin mit diesem Gedanken? Ich bin gerade verloren.
Ja, mein Gedanke ist, dass ein Vorteil Stärkung Unternehmenskultur genauso ja auch ein Nachteil werden könnte, wenn eben alle auf Performance und Rendite ausgerichtet sind im Unternehmen.
Anstatt auf was anderes?
Naja, steht das nicht ein bisschen im Widerspruch zur Humanokratie, also zum Mensch, dass wir den Menschen sehen mit allem, was da ist?
So wie ich jetzt Humanokratie verstehe durch dieses Gespräch, ist ja jede mitarbeitende Person gleichzeitig auch Unternehmerin dieses Unternehmens. Und als Unternehmerin des Unternehmens habe ich für mich ja schon meine Rendite im Blick und meine Profite. Also dann wäre das ja für mich wunderbar, wenn alle sich dieser Thematik verpflichten und dafür sorgen, dass meine Rendite groß wird oder hoch.
Ja.
Dann wäre es ja eine gemeinsame Entscheidung, sich dem zu verschreiben. Jeder ist Unternehmer. Ich meine, ich bin Unternehmer, du bist Unternehmer. Ich möchte wirtschaftlich erfolgreich sein. Ich möchte einen bestimmten Lebensstandard führen und dementsprechend habe ich Einnahmen und Ausgaben und denke ja auch Unternehmen.
Wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Steht es nicht so ein bisschen im Widerspruch zu diesem ganzen Purpose-Thema?
Das steht ja nicht in der Humanokratie. Moment, Purpose ist ja hier nicht das Thema bei der Humanokratie.
Ja, da hast du natürlich recht.
Also da habe ich jetzt nichts rausgelesen, dass es um Purpose geht. Sondern Humanokratie sagt, ist ja ein eigenständiger Ansatz, wie Organisationen ohne Hierarchien, ohne Strukturen und indem sie den Menschen zum Unternehmer führen oder Unternehmer deklarieren, dass dadurch der Purpose ja dann mitgebracht wird. Das ist ja dann der Purpose, der Unternehmer sein. Also das ist gerade so mein Denken darüber.
Also so abgetrennt kann ich dem folgen. Bei diesem Humanokratie steckt für mich halt immer auch noch dieses Human mit drin und vielleicht ist das, woran ich jetzt gerade dachte. Wo bleibt das Humane, wenn wir uns alle auf...
Ja, aber Human in Englisch ist der Mensch.
Das Thema Performance.
Also das ist ja genau, das ist die Übersetzungsthematik wahrscheinlich, ne? Weil Humane und Human ist was Menschliches und ist der Mensch. Das heißt, der Mensch ist im Mittelpunkt. Das bedeutet nicht, dass das Menschliche im Mittelpunkt ist. Nur der Mensch ist im Mittelpunkt.
Okay, dann hatte ich da gerade einen etwas anderen Bezugsrahmen. Das ist ja gut, dass wir darüber sprechen.
Also das ist so mein Verständnis dazu, ne? Also
ja, kann ich gut folgen.
Das wäre diese Übersetzungsleistung, die dann da gemacht werden müsste, dass dieses Humanocracy aus dem Englischen oder aus dem Amerikanischen heraus den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht das menschliche, diese menschliche Sinnstiftung. Der Mensch als Einheit.
Okay, dann müssten wir das auch wirklich davon abtrennen und dann ja sagen, okay, hier geht es nicht um dieses humane Gedankengut, Purpose-Gedankengut, sondern reinweg um den Mensch als Unternehmer im Unternehmen.
Ja, und nur den Menschen sehen. Und den Menschen dann in seinen, und für mich käme dann das nächste Thema, und da würde ich ganz gerne wieder auf die co-kreativen TA-Prinzipien kommen, nämlich wir halt gemeinsame oder geteilte, gemeinschaftliche und geteilte Verantwortung, bedingungslos bezogene, positive Bezogenheit und im Hier und Jetzt, also in jetzt Gegenwartszentrierung. Wenn ich diese vier Prinzipien, wenn ich die über das DSO-System stülpe, habe ich ein allumfassendes Mittel, um Organisationen wirklich hervorragend zu führen.
Ja, absolut. Also gerade, wir können es ja auch nochmal durchgehen, ne? Gemeinsame Verantwortlichkeit, also gemeinschaftliche Verantwortung nennen wir es ja, also geteilte, nicht gleiche Verantwortung. Also auch das auf die DSO-Organisation angewandt, wird eben die Verantwortung in Entscheidungen und ihre Konsequenzen gemeinsam getragen. Also das spricht ja für dieses Prinzip. Ja. Ne? Also Engagement und Mitverantwortung.
Ja, die Wirheit wäre für mich auf der Ebene des Unternehmertums dann zu sehen. Wir sind alle UnternehmerInnen in diesem Unternehmen und wir gemeinsam entscheiden, dass die Rendite unser Ziel ist.
Ja, und eben wir entwickeln uns kontinuierlich und unterstützen uns kontinuierlich weiter. Ne? Und also
ja, wunderbar. Ja.
Uns dort eben weiter, um uns weiter zu entfalten, um diese Unternehmensziele eben halt auch zu erreichen. Ja.
Und bei der bedingungslos positiven Bezogenheit, also im Englischen ist es unconditional love, also dieses wirklich ohne an Bedingungen festgesetzt, das wäre für mich Transparenz, das wäre für mich das Stärken und Empowern meiner Kolleginnen und Kollegen. Was könnte ich da noch drunter nehmen in den sieben Prinzipien?
Also ich würde eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung sehen, die gefördert wird dadurch, dass jeder Beitrag eben respektiert und ernst genommen wird.
Und somit sind wir wieder im DSO-Ownership-Thematik.
Genau. Ja. Und dann bleibt eben noch die Konzentration auf das Hier und Jetzt. Also könnte eben halt auch sagen, ja, die gegenseitige Offenheit.
Ja.
Also transparente Kommunikationsprozesse und eben eine offene Feedback-Kultur schaffen Vertrauen und Klarheit.
Ja, und das Hier und Jetzt ist für mich auch, hat was mit Agilität und Innovieren zu tun, weil wenn ich mich von der Vergangenheit löse und mich im Hier und Jetzt dem widme an Ideen, was jetzt gerade da ist, kann ich besser innovieren und in Zukunft gestalten.
Ja.
Also das ist so, sind gerade so die Gedanken, die ich da habe.
Ja, also insofern kann man festhalten, die co-kreativen Prinzipien, für die wir ja auch stehen, wir beide, passen schon gut auf dieses, ja, wie soll man sagen, die neue Zusammenfassung von alten Führungsprinzipien. Ich lehne mich mal so aus dem Fenster.
Ja. Und ich finde, für mich ist so diese künstliche Betitelung dieser sieben Prinzipien als Dynamic Shared Ownership, könnte man auch als Weiterführung oder Fortführung von Agilität, New Work und Digitization sehen und den Menschen in den Mittelpunkt dieser ganzen Thematiken stellen. Und wenn wir dann, und ich meine, ich erlebe es ja in meiner Arbeit, die mit den co-kreativen TA-Prinzipien verdichte und die als Unterstützung mit reinnehme in die Entwicklung der Menschen, dann entsteht wirklich etwas ganz Neues.
Ja.
Neue Bindung, es entstehen neue Beziehungen, es entstehen neue Kontakte, neuartige Kontakte. Und das ist nicht nur im Beruflichen so, sondern die Leute nehmen es mit ins Privat. Und das finde ich das Geniale daran, dass sie dann auch noch ihren privaten Bereich damit auch nochmal verändern. Weil das, was im Beruflichen nutzt, kann ich auch im Privaten anwenden. Mit anderen Parametern, ne, mit anderen Vorzeichen und trotzdem vom Prinzip her ist es das Gleiche.
Und somit können wir ja sagen, dass Dynamic Shared Ownership, wenn sich das jetzt so als neue Kraft der neuen Organisationsform doch so jetzt beschleunigt und von so vielen gerade aufgegriffen wird, dass das doch hervorragend ist für uns als co-kreative Transaktionsanalytiker mit unseren Prinzipien, die eben weiter in den Organisationen zu implementieren.
Definitiv. Und da würde ich dann so ein bisschen so langsam zum Fazit kommen, Thomas, weil ich finde, das Fazit zu diesem Thema wäre für mich, wie könnte man das, wir haben jetzt von dieser DSO gesprochen als neue Organisationsform, wie wäre es denn einzuführen oder was wäre denn zu tun für die Organisation, für den Unternehmer, wenn sie jetzt durch den Podcast inspiriert sind und sagen, ach, da möchte ich mich mit beschäftigen und wie kann ich denn jetzt den Weg finden da rein? Was bietest du an?
Also wir haben viel über Kultur gesprochen. Also als erstes würde ich eben sagen, es steht zu Beginn erstmal eine Kulturanalyse an. Mhm. Also dass, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass eine Kulturanalyse durchgeführt werden muss, die gründlich ist, um die bestehende Unternehmenskultur ja klar zu fassen und zu verstehen, um daraus ganz genau zu sehen, welche Veränderungen erforderlich werden. Das wäre so das Erste.
Ja, als Zweites würde ich dann sagen, wenn ich diese Kulturanalyse vorgenommen habe und die Ist-Kultur mit der Soll-Kultur vielleicht vergleiche, dass ich dann überlege, welche Qualifizierungen und Weiterbildungsmöglichkeiten ich dann anzubieten mag, um den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich dort in diese Richtung weiterzuentwickeln. Mhm. Und da würde ich dann die kooperative Transaktionsanalyse definitiv mit reinnehmen.
Ja.
Und noch einige andere Konzepte der klassischen Transaktionsanalyse.
Klar. Dürfen auf keinen Fall fehlen. Je nach Größe des Unternehmens oder der Organisationsform ist es vielleicht gut, auch Pilotprojekte zu starten. Also startet mit kleinen Pilotprojekten, um das Modell vielleicht in einem begrenzten Umfang erst einmal zu testen, um sie dann ja auch entsprechend gut und schnell anpassen zu können, um das dann nachher weiter auszurollen.
Und bei diesen Pilotprojekten möchte ich darauf hinweisen, wäre im Vorhinein und während dieser Projekte eine transparente Kommunikation essentiell, damit die Informationen und die Erfahrungen und die Entscheidungsprozesse in dem Pilotprojekt offengelegt werden, transparent aufgezeigt werden, sodass sich andere außerhalb dieser Pilotprojekte damit vielleicht schon in Verbindung bringen können, schon mal Affinität entwickeln können, sich ihre Gedanken machen können oder auch den Widerstand entwickeln, weil den Widerstand können wir sehr gut nutzen für vielleicht mögliche Themen, die wir übersehen haben in der ersten Phase oder in der Anfangsphase.
Ja.
Also das finde ich wirklich wesentlich, eine transparente Kommunikation und dann zu sehen, welche Reaktion, welche Resonanz findet statt aufgrund dieser transparenten Kommunikation.
Ja. Ja, und letzten Aspekt, den ich vielleicht noch benennen möchte, ist eben, wir haben über Aktiengesellschaften jetzt gesprochen, da ist es ja dann relativ einfach. Also ist eine Möglichkeit, eben mit Aktienmodellen zu arbeiten, aber Entwicklung von Beteiligungsmodellen sich anzuschauen, ne? Zu schauen, zu sagen, was haben wir in unserem Unternehmen, wie in welcher Gesellschaftsform, wie auch immer wir gerade hier organisiert sind, was können wir für Beteiligungsmodelle entwickeln, um eben klare und faire Möglichkeiten zu schaffen, um eben den Mitarbeitern zu ermöglichen, schrittweise Eigentum am Unternehmen zu erwerben.
Ja, definitiv. Und da würde ich gerne noch hinzufügen, dass auch wegzugehen von diesen klassischen Beteiligungsformen, sondern mal Innovation, vielleicht auch mal die Mitarbeitenden zu fragen, welche Beteiligungsmodelle für sie interessant wären oder spannend wären. Weil da können manchmal Ideen auftauchen, die in den anderen Köpfen nicht vorhanden sind.
Ja, damit, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, lieber Thomas,
ihr lieber Thomas,
machen wir für heute Schluss Und ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt und wir hoffen, dass ihr einige neue Einblicke über das Thema Dynamic Shared Ownership gewonnen habt. Und wenn ihr Unterstützung habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Meldet euch bei uns. Transaktionsanalyse und ihre Konzepte können da wunderbar unterstützen, eben auch in eurem organisationalen Kontext. Und ich mag noch sagen, vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren und teilt gerne eure Gedanken in den Kommentaren.
Und erzählt es weiter, wenn es euch gefallen hat, und erzählt anderen Leuten von unserem Podcast.
Hervorragend. Vielen Dank. Vielen Dank nach Berlin.
Danke nach Hamburg.
Eine gute Zeit. Bis dann.
Bis dann, Thomas. Tschüss, liebe Zuhörer und Zuhörer.
Tschüss.